Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Vorlesen. Vorneweg, ich bin Markus Köninger, bin jetzt Illustrator, Comiczeichner. Und diese Graphic Novel ist eben meine erste Graphic Novel, die ich machen durfte. Zuvor habe ich beim Jaja Verlag einen kleinen Comic gemacht über eine Band, inspiriert durch meine damalige Bandzeit, Musikzeit. Und zu dieser Graphic Novel kam es dadurch, dass ich vor 2 Jahren hier auf der Leipziger Buchmesse noch als kleiner Illustrator, also nicht, dass ich jetzt heute größer wäre, ich fühle mich immer noch klein, war ich mit meinem Portfolio hier und ein SWR-Redakteur war hier, war auf der Suche nach einem Comiczeichner. Und es kam dann zu einem Projekt für das SWR-Fernsehen zu Rafik Shami, zu seinem 70. Geburtstag. Rafik haben diese Zeichnung dann so gut gefallen, dass er eines Abends mich nach der Ausstrahlung des Fernsehberichtes mich angerufen hatte, sich herzlich und überaus ja, freundlich einfach bedankt hat für meine tolle Arbeit, die ihm sehr gut gefallen hat. Ob ich nicht Interesse hätte, einen seiner Romane in eine Graphic Novel umzusetzen, habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Wir haben uns getroffen am Verlag, haben die Verlagsleute oder ich durfte die Verlagsleute kennenlernen, haben ein bisschen so die Rahmenbedingungen besprochen. Währenddessen durfte ich ein weiteres Mal für das SWR-Fernsehen einen Job machen. Ist jetzt ein bisschen, nur ein bisschen gezeigt zu haben, was ich noch so mache. Ich komme auch sofort zur Lesung. Ich möchte nur einen ganz kurzen Einblick geben zum Schaffensprozess. Das ist jetzt das fertige Buch, Eine Handvoller Sterne, das im Februar herauskam beim Beels und Gilberg Verlag. Ich habe von Rafik erstmal eine Word-Datei bekommen mit dem ganzen Roman. Und der Roman, der, zumindest die Version, die ich hatte, die war 250 Seiten stark. Und ich hatte die Vorgabe des Verlages, 120 Seiten Comic zu machen. Das war ein bisschen viel Stoff für so wenig Blatt Papier Comic. Darum galt es erstmal mit einem Lektor zusammen, mit dem Christian Walter vom Beels Verlag und mit Rafik zusammen den Roman runter zu kürzen. Dazu habe ich dann die gekürzte Version in kleiner Schriftart auf 35 Seiten ausgedruckt, habe von da an nochmals mehr rausgekürzt. Ich habe mir erlaubt, den Roman auseinanderzuschneiden, denn das Besondere oder Spezielle bei diesem Roman ist ja, dass er in Tagebuchform geschrieben ist. Da wird ja ein Tag nach dem anderen erzählt von dem Protagonisten. Der Junge ist in der Bäckerei, dann ist er in der Schule, er trifft Freunde. Nächster Tag, er ist in der Bäckerei, er ist in der Schule, geht zu Freunden. Und ich habe mir dann so mehr oder weniger erlaubt, die Freiheit genommen, diese Bäckereiszenen zu nehmen, zusammenzupacken, die Schulenszenen zusammenzupacken zu einer großen Szene, die Szenen, wo er seine Freunde trifft, zusammenzupacken. Und um dann mit diesem Konstrukt dann eben die Geschichte quasi neu erzählen zu können. Und mit dieser Methode hatte ich dann auch leicht Möglichkeit, noch mehr rauszukürzen oder auch vielleicht Stellen wieder reinzunehmen, die bereits rausgekürzt wurden. Ich habe während des ganzen Prozesses viele, viele kleine Skizzen angefangen zu zeichnen. Später, als dann die ganzen ausgeschnittenen, neue zusammengeklebten Textstücke zusammengeklebt waren, habe ich alles an die Wand gehängt und mit den ganzen Post-its vollgeklebt. Überall Bilder, überall kleine visuelle Inseln, die ich mir geschaffen habe. Erste Bildideen, erste Veranschaulichungen für mich selbst. Und es galt quasi nur noch diese Lücken zu füllen. Das waren so erste Ideen. Und weil die Zeit sowieso schon knapp genug war für dieses ganze Projekt und es kam hinzu, es ist meine erste Graphic Novel. Ich weiß nicht, ich konnte nur ahnen, wie viel Arbeit eben auf mich wartet. Ich habe mich dann dazu entschieden, eben den die Graphic Novel digital zu zeichnen, weil ich da einfach eine größere Freiheit hatte, zu korrigieren, Szenen hin und her zu schieben, rauszuschneiden, neu zu sortieren. Hier habe ich mal ein kleines Zeitraffer-Video aufgenommen. Da sitze ich gerade an meinem Grafiktablett, wie ich digital auf dem Bildschirm zeichne. Rechts daneben meinen zweiten Bildschirm, wo ich dann die ganze Seite sehen konnte. Am linken Bildschirm, wo ich gezeichnet habe, konnte ich reinzoomen und eben mehr aufs Detail eingehen. Das ist jetzt etwa eine Stunde für eine Seite. Es war wenig Zeit. Darum habe ich eben so schnell gearbeitet. Bisschen Werbung. So sahen dann die ersten Zeichnungen aus oder die ersten Skizzen in digital. Aber die Papierarbeit oder der Stift auf Papier, das war auf jeden Fall zu Beginn notwendig, weil ich einfach gerne mit Papier und Stift arbeite. Nur das Projekt hat es jetzt einfach mit sich gebracht. Es war wenig Zeit. Es ist sinnvoller, einfach digital zu zeichnen. Und vieles, was ich anfangs noch auf Papier gezeichnet hatte, ist auch bis zum Ende auch bis ins Buch gekommen. Also es war durchaus wichtig, erste Bilder, denen schon mal festzuhalten, weil sie meistens nicht oft sind die ersten Ideen die besten. Und das hat sich oftmals bewahrheitet in diesem Projekt. Und trotz dieser Zeitknappheit, ich bin auf ein arabisches Sprichwort gekommen, Geduld und Humor sind zwei Kamele, mit denen du jede Wüste überqueren kannst. Also auch trotz der knappen Zeit, du schaffst das. Und das Buch ist tatsächlich raus. So viel zum Schaffensprozess. Wer mehr von mir sehen will, auch was ich so unterwegs zeichne, ich bin unter dem Benutzernamen Herzlik unterwegs auf diversen Netzwerken, markusköninger.de. Und jetzt komme ich direkt zur Lesung. Viel Spaß! Eine Hand voller Sterne von Rafik Shami und mir, Markus Köninger. Schade, dass ich nicht schreiben kann. Ich habe viel erlebt und es war wichtig. Heute weiß ich nicht mehr, was mich vor Jahren nächtelang nicht schlafen ließ. Du weißt doch eine Menge, Onkel. Nein, mein Freund. Hätte ich schreiben gelernt, könnte ich nicht nur die Berge, Felder und Täler sehen, sondern jeden Stachel einer Rose wiedererkennen. Was für großartige Menschen sind doch diese Chinesen. Chinesen? Die Chinesen haben es mit der Erfindung des Papiers möglich gemacht, dass die Kunst des Lesens und Schreibens für jedermann zugänglich wurde. Sie brachten die Schrift von den Tempeln der Gelehrten und den Palästen der Könige auf die Straße. Sie sind großartig. Also beschloss ich, nach dem Tee bei Onkel Salim ein Tagebuch zu führen. Jeden Tag will ich schreiben. Das Notizbuch nehme ich. Machst du bitte das Licht aus? Einen Moment noch, Laila. Ruhe! Onkel Salim? Ach, du bist es. Komm rein, mein Freund. Was ist eigentlich ein Journalist?
Ein Journalist?
Oh, ein Journalist, das ist ein kluger und mutiger Mensch. Er hat nur ein Stück Papier und einen Bleistift. Und damit macht er einer Regierung mit ihrer Armee und der Polizei Angst.
Mit Bleistift und Papier?
Ja, Er macht der Regierung Angst, weil er immer auf der Suche nach der Wahrheit ist. Alle Regierungen bemühen sich, sie zu verstecken. Er ist ein freier Mensch, wie ein Kutscher, und lebt genau wie dieser in Gefahr. Das wäre schön, wenn ich Journalist werden könnte.
Journalist? Ich habe einen Cousin, der viele Journalisten kennt. Er arbeitet in einer Kneipe in der Nähe der Zeitung. Er muss ihnen eimerweise Kaffee in ihre verrauchte Bude bringen.
Das ist nicht schlecht.
Hä?
Ich trinke gerne Kaffee. Ein toller Lehrer ist dieser Herr Khatib. Bei seinem Vorgänger lernten wir die Angst und den Respekt vor der Sprache kennen. Bei Herrn Khatib lernen wir sie lieben. Wer möchte uns noch sein Gedicht vortragen?
Ich.
Gegen 9 Uhr trat der Schulleiter in unsere Klasse. Jedes Jahr übergibt er uns persönlich die Zeugnisse. Der Schulleiter lobte mich über den grünen Klee.
Am Anfang warst du ja noch ziemlich mittelmäßig. Und heute ein Vorbild für die ganze Klasse.
Ich konnte nicht genug von seiner sonst so langweiligen Rede hören.
Mutter! Nicht so stürmisch!
Was, Klassenbester?
Stürmisch und schlau auch noch. Glückwunsch!
Vater!
Vater, Vater!
Vater!
Das macht 12 Lira.
Ja?
Was stehst du da rum? Hilf doch diesem blöden Mustafa. Die Brote türmen sich vor ihm auf. Und er schleift seine Füße über den Boden wie eine fußkranke Schildkröte. Das Regal ist leer.
Ich weiß genau, er wollte mir nicht zuhören. Er mag die Schule nicht. Nach ein paar Stunden in dieser Hitze klebten mir meine verstaubten Kleider am Leib.
Gute Nachricht, wir Bäcker kommen alle in den Himmel.
Wieso?
Die Hölle haben wir schon auf Erden.
Du bist also Klassenbester? Das ist gut, aber die Bäckerei ist eine Goldgrube.
Leila, kannst du mal bitte helfen?
Ah, unsere Männer sind zurück.
Ja!
Na, wie war euer Tag? Hast du schon sein tolles Zeugnis gesehen?
Die Schule bringt euch Rotznasen nur Schwachsinn bei. Du gehst doch zur Schule, weil du dich vor der Arbeit in der Bäckerei drücken willst. Die Schule ist für bessere Leute gemacht. Arme Schlucker wie wir haben dort nichts verloren.
Journalist will ich werden.
Haha, nein! Das ist ein Beruf für Nichtsnutze, die den ganzen Tag im Café sitzen und nur Lügen verbreiten. Ich will keinen Sohn haben, der den Leuten das Wort im Mund herumdreht. Was verstehen diese blöden Beamten vom Leben? Er wird Bäcker und damit Schluss!
Journalist will ich werden. Jawohl. Jetzt weiß ich es. Das ist mein Beruf. Ich schwöre bei Gott, jetzt um 21 Uhr, Samstag, den 1. Juni, dass ich niemals Bäcker werde. Nie! Ich habe erst heute beim Durchblättern gemerkt, dass ich noch kein Wort über Nadja geschrieben habe. Ich liebe sie. Sie ist 13 und wohnt 2 Häuser weiter. Komisch, dass ich es meinem Tagebuch so lange verheimlichen konnte. Heute habe ich sie nachmittags um 2 gesehen. Ich habe mich wieder mal nicht getraut, zurückzulächeln. Ihr Vater stand in der Nähe. Nicht nur ich habe Angst vor ihrem Vater. Die ganze Straße scheint ängstlich geworden zu sein, seit er mit seiner Familie hierher gezogen ist. Er ist ein Geheimdienstler. Jeder weiß das. Nadja sagt, sie würde lieber einen Journalisten heiraten als einen Bäcker. Aber niemals wird sie jemanden lieben, der beim Geheimdienst arbeitet. Gott sei Dank, ich brauche nicht mehr in die Bäckerei zu gehen. Mein Vater hat endlich wieder einen Lehrling. So habe ich heute wieder ein Gedicht geschrieben. Über einen Baum, der nicht weiß, was er werden soll. Er bekommt verrückte Blätter. Mal wie ein Mond oder mal wie Schwalben, weil er alles so aufregend findet. Seine Nachbarn allerdings lachen ihn aus. Wir haben uns bei Mahmud getroffen.
Josef!
Wir, die unzertrennlichen drei, wollen eine Bande gründen, die für die Gerechtigkeit kämpft. Klapp!
Wah!
Wir haben auch schon einen Namen für unsere Bande. Warum klatschst du?
Ich hab's.
Schwarze Hand. Josef hat die Sprüche vorgesprochen. Mahmud und ich haben sie wiederholt.
Gegen wen sind wir?
Müssen wir unbedingt gegen wen sein? Eine Bande ist immer gegen jemanden. Die schwarze Hand gegen Geheimdienstler
und der Lebensmittelhändler, der unsere Mütter andauernd betrügt.
Ich habe unseren ersten aufgesetzten Brief geschrieben.
Die schwarze Hand warnt dich. Noch eine Anzeige gegen einen Bewohner dieser Straße und du bekommst es mit uns zu tun, du Schnüffler.
Aber ausgerechnet ich soll das Papier an seine Tür heften. Ich wollte nicht, weil es ja Nadjas Vater ist und weil ich sie gerne mag. Erst kommt die Gerechtigkeit, dann die Liebe. Jeder von uns solle seinen Mut beweisen, meint Josef. Wie soll ich das Nadja erklären?
Klong.
Tap. Tap, tap, tap. Tap, 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 tap.
Geschafft. Super.
Nadja sagte, ihr Vater habe das Papier gesehen und vor Wut geschäumt. Er denkt, es sei von einer Untergrundorganisation. Wir haben diese Nachricht in der Bande gefeiert. Nadja findet mein Gedicht über den fliegenden Baum sehr schön. Ich konnte es ihr aber nicht schenken, wegen der Schrift.
Wenn es ihrem Vater in die Hände fiel.
Dafür hatte ich heute aber noch eine andere gute Idee. Ich wollte, dass die schwarze Hand meinem Vater einen Drohbrief schreibt, damit er mich nicht aus der Schule nimmt.
Ich schreibe dir was.
Ich fand den Text ziemlich blöd.
Lieber Herr, wir haben nichts gegen dich, aber du darfst deinen klugen Sohn nicht aus der Schule nehmen. Das ist gegen den Willen unserer Bande und bei aller Liebe müssen wir dich davor warnen.
Der kluge Sohn, du bist doch nur neidisch. Na klar, neidisch, der Bäckersohn, ein großer Dichter.
Wir haben uns ganz schön gestritten.
Bam! Das ist doch eine Scheißbande!
Wenn sie nur die Familienprobleme ihrer Mitglieder lösen soll, ich steige aus.
Nicht einmal ihre eigenen Mitglieder will sie schützen.
Hä?
Drehte doch aus, verdammt! Ich mache alleine weiter. Genau, dann mach mal alleine. Mach nur.
Ob deine Eltern Händchen halten?
Mein Alter hält höchstens noch mit Brothändchen.
Sehr witzig.
Ups. Heute gab's wieder mal einen Putsch. Die Schule ist bis zum nächsten Montag geschlossen. So ein Putsch geht hier in Damaskus meistens im Morgengrauen los. Wir im alten Viertel kriegen erst durch das Radio mit, was los ist. Es wird dann plötzlich still, dann folgt zackige Marschmusik. Dann werden die Kommuniks der neuen Regierung verkündet, die voller Beschuldigungen auf die alte Regierung sind.
Beim ersten Putsch vor 15 Jahren habe ich noch geglaubt, was die neue Regierung versprochen hat.
Die neue Regierung redet viel zu viel vom Krieg.
Beim zweiten Putsch habe ich nur geklatscht.
Ich hasse den Krieg.
Seit dem dritten schüttle ich nur noch den Kopf.
Herr Maruf, unser Geschichtslehrer, ist verschwunden. Ob er verhaftet wurde oder ob er abgehauen ist, weiß niemand. Immerhin ist der sympathische Arabischlehrer geblieben. Ich kann mich richtig auf die Schule konzentrieren. Und danach gehört die Zeit nur mir und Nadja. Die Arabisch-Doppelstunde war stark. Sowas habe ich noch nie erlebt. Der Lehrer hat begeistert mit uns über die Erzählungen, Märchen und Gedichte diskutiert und gestritten. Ich habe meine Gedichte »Ich träume laut« und »Der fliegende Baum« frei vorgetragen. Der Lehrer fand sie unheimlich gut.
»Ein Moment noch. Hast du deine Gedichte an einen Verlag geschickt?«
»Verlag?«
»Dichter schicken ihre Geschichten und Gedichte an einen Verlag, um sie veröffentlichen zu lassen.«
Er gab mir sogar den Namen und die Adresse eines Verlegers.
»Und du, Mahmoud?
Hä?« Er meint es wirklich ernst.
Schickst du dein Theaterstück an den Rundfunk?
Ich bin ein Dichter.
Kennst du jemanden, der für dich das Theaterstück tippt?
Ich habe das hier.
Nein, die Radioleute mögen keine handschriftlichen Texte. Nun denn, ich tippe es selbst.
So ein feiner Kerl.
Ganz schön sieht das Stück von Mahmoud nun aus, getippt und geordnet wie ein Buch. Mahmoud soll einen Brief an einen Herrn namens Ahmad Malas schreiben. Und ich habe dem Verleger geschrieben, dass ich ihm 17 Gedichte schicke, die ich auch schon unserem Lehrer gezeigt habe. Ich sei vielleicht sehr jung, aber er solle daran denken, dass viele unserer Dichter sehr jung waren. Jarir zum Beispiel.
Schön, dass dem Herrn Khatib deine Gedichte gefallen.
Das kommt von mir.
Als Junge habe ich auch Verse geschrieben. Trotzdem, die Briefmarke ist schon rausgeschmissenes Geld. Als ob Verleger nichts anderes zu tun hätten, als dir zu antworten. Einem Bäckersohn.
Die Nachrichten.
Ich hasse Krieg.
Ein Mensch darf nicht das Leben eines anderen beenden, das sagt mein Vater immer wieder. Ich träume schlecht in letzter Zeit, außerdem bekomme ich immer mehr Angst. Die Eltern von Nadja sind mit ihren beiden Brüdern zu einer Feier gegangen. Dein erstes Mal hier, nicht? Ich konnte den Duft von ihrem schönen Haar riechen, Jasmin.
Wie war es? Der Redakteur war überrascht, wie jung ich bin. Er fragte mich, ob mein Vater ein Schriftsteller sei. Mein Vater kann nicht einmal schreiben. Da lachte der Redakteur und ließ mir einen Tee bringen. Er sagte, er müsse noch viel am Stück arbeiten und wenn er soweit sei, würde er es mir mitteilen. Und bei dir?
Der Verleger hat mir geantwortet.
Oh, Er will 5 von meinen Gedichten in einem Band von jungen Dichtern drucken.
Klasse!
Und ich soll mal bei ihm im Verlag vorbeikommen. Mein Vater hat die Nachricht umgehauen. Seit Monaten hat er mich zum ersten Mal umarmt. Er ist sehr stolz auf mich und hatte richtig Tränen in den Augen.
In solchen Augenblicken weiß ich, dass ich nicht umsonst gelebt habe.
So einen Vater hast du. So sehr liebt dich dein Vater.
Der Junge braucht eine gute Hose. Zum Fotografen Basil gehst du auch gleich.
Das alles verdanke ich diesem großartigen Menschen, Herrn Khatib. Meine Angst, dass mich der Verleger für zu jung halten könnte, verflog gleich nach den ersten Sätzen. Er hat mich wie einen Erwachsenen behandelt.
Diesen Gedichtband möchte ich dir schenken.
Oh, vielen Dank. Er las meine Gedichte. Der fliegende Baum habe ich am liebsten. Damit möchte ich das Buch auch beginnen. Ich war sprachlos.
Ich hätte ihn vor Glück umarmen können.
Was ist denn hier los?
Geht auf der Straße spielen.
Geht's dir besser, Onkel?
Meine Erkältung ist beinahe in die Flucht geschlagen.
Deine Schwester allerdings?
La 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 la.
Was ist los, Onkel?
Mahmud, dein Hörspiel kam heute im Radio.
Das ist ja großartig. Wurde ich erwähnt?
Nun, also, ich bin mir nicht sicher. Ja doch, es war schön.
Oh Mann, ich war im Radio.
Na komm, Onkel, sag schon.
Vielleicht habe ich nicht richtig zugehört. Ahmad Malas wurde als Autor deines Stückes genannt.
Wie?
Ahmad Malas, das kann nicht sein.
Wir trafen uns bei Josef zu Hause.
Wir haben die Bande doch aufgelöst.
Die Gerechtigkeit fordert es, mein Kleiner.
So, so, alter Mann.
Ja, gute Nacht. Was zum? Das kann doch nicht. Mein Wagen. Dieser verdammte Wächter.
Fitz.
Ah, Splash. Ich bin verletzt. Blut. Ich bin verletzt.
Hä? Soße? Hä? Im Rundfunk haben die Redakteure nur hohle Köpfe. Spenden Sie Ihre Ideen. Die schwarze Hand. Vielen Dank. Im Buch geht die Geschichte natürlich weiter. Bei Beels. G. Gustav, 101. Das war's von mir. Noch einen schönen Tag auf der Messe.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.